Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Heute bin ich zum Glück nicht mehr allein, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Schließlich soll es in diesem Podcast ja auch darum gehen, dass ich mich mit tollen Menschen über viele Hundethemen unterhalten darf. Und heute habe ich die liebe Steffi eingeladen. Sie ist Physiotherapeutin für Hunde und klärt für uns einige Fragen, die uns, ich würde behaupten, alle sehr interessiert, zumindest die Menschen, die einen Hund haben. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie eine Physiotherapie eigentlich abläuft, wenn ich mit meinem Hund zu ihr komme. Zum Beispiel aber auch über Themen wie Wasserroute, was kann ich dort machen, wie entsteht es eigentlich? Oder zum Beispiel den Vergleich Halsband versus Geschirr. Da hat sie auch einige Tipps und Tricks für uns, beziehungsweise unterhalten wir uns darüber, wie man das Ganze vielleicht machen kann, dass der Hund sich damit auch wohlfühlt. Ich will hier aber gar nicht so viel labern, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und los geht's. Herzlich willkommen, Steffi, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einige Fragen zum Thema Physiotherapie an Hunden loswerden können bei dir. Ich glaube, dass jeder, der einen Hund hat, das Thema auf jeden Fall sehr interessiert. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch einiges heute beantworten können. Also erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich riesig gefreut und ich bin sehr gespannt auf die vielen Fragen.
Cool. Magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie du zur Physiotherapie gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Steffi, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe auch in München und habe irgendwie 2017 war das, glaube ich, festgestellt, dass mein jetziger Beruf vielleicht nicht so der Job ist, den ich bis zu meinem Lebensende machen möchte. Und ich wollte eigentlich immer Tiermedizin studieren, aber ich habe ein Abi von 3,4, glaube ich. Und damit war Tiermedizin dann eigentlich ziemlich schnell wieder raus, eigentlich bevor es eigentlich angefangen hat. Und habe dann BWL studiert und
leite aktuell.
Wie bitte?
Was ganz anderes, BWL plötzlich, ja.
Ja, war halt immer gut in Mathe und dann habe ich gedacht, naja, BWL, Mathe, das passt schon irgendwie. Und habe das auch ziemlich erfolgreich im Master und Bachelor studiert, leite mittlerweile seit 5 Jahren auch eine Finanzabteilung hier in München in einem Startup-Unternehmen. Und genau, 2017 habe ich dann einfach so für mich gedacht, irgendwie so die ganzen Sachen im Büro sitzen, vor Excel-Tabellen, das ist vielleicht doch nicht so meins. Und dann habe ich überlegt, was ich machen könnte und habe tatsächlich nochmal überlegt, Tiermedizin zu studieren. Aber mit 27 dann nochmal Tiermedizin von vorne anzufangen, das war dann doch irgendwie ein bisschen unrealistisch. Und dann habe ich mich letztendlich dazu entschieden, die Tierphysiotherapie-Ausbildung anzufangen.
Und ist wahrscheinlich auch nicht bereut.
Überhaupt nicht, nein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich 4 Jahre Zeit gelassen. Man könnte das durchaus in 2 Jahren schaffen, aber ich habe mir einfach die Zeit genommen, die ich brauchte und habe ja auch noch einen Hund, einen Mann und das normale Leben, Freunde, Arbeit natürlich, das muss ja auch alles noch irgendwie weitergehen und habe also mir Zeit genommen und bin jetzt seit diesem Jahr endlich fertig.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Vorstellung. Jetzt wissen wir, glaube ich, ein bisschen mehr, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ich würde sogar gleich vielleicht in die Thematik reingehen. Wir haben ein paar Fragen zugeschickt bekommen und wir haben natürlich auch ein paar Themen mitgebracht, die die Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch sehr gut interessieren werden, weil mich interessiert das Thema auch total. Ich habe mir schon so oft überlegt, mit Louis mal in eine Physiotherapiepraxis zu gehen, weil er halt doch schon etwas älter ist. Und ich habe mir das Gleiche gedacht, glaube ich, wie viele auch schon. Muss mein Hund dafür erst ein Problem haben, dass ich eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten aussuche? Oder ist es wirklich so, dass man auch schon prophylaktisch mal hingehen kann und einfach mal den Hund angucken kann? Wie ist das denn bei dir? Wie machst du das so?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und so ist es tatsächlich bei mir auch angefangen 2017. Ich habe einen Border Collie, ist vielleicht noch ganz interessant für alle zu wissen. Das heißt, ich bin also auch selbst sehr aktiv im Sport unterwegs und hatte für mich irgendwie entschieden, dass es für mich persönlich wichtig ist, dass mein Hund regelmäßig zur Physiotherapie geht und bin dann eben auch 2017, glaube ich, das erste Mal, also mein Hund ist 2016 geboren, dann ist ja ganz normal erstmal die ganz normale Welpenzeit, wo man ja nicht wirklich aktiv im Hundesport erstmal ist. Und bin dann also 2017 aktiv im Hundesport gestartet und bin dann auch zur Physiotherapie mit meinem Hund direkt gegangen. Mhm. Und da hatte ich ein ziemlich interessantes Gespräch. Und die Physiotherapeutin sagte zu mir, naja, jeder Fußballspieler hat ja irgendwie mittlerweile eine Physiotherapie und geht halt vielleicht 3-4 Mal die Woche, vielleicht sogar jeden Tag. Und unsere Hunde müssen nicht, aber von ihnen erwarten wir auch Höchstleistungen eigentlich auf dem Hundeplatz. Und naja, aber Physiotherapie kommt erst dann ins Spiel eigentlich, wenn das Problem schon da ist. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ist es nicht viel schöner, wenn wir so unsere Hunde so trainieren, dass es nicht erst gar nicht zum Problem kommt, dass es so ein bisschen, oder nicht nur, dass es so trainiert wird, dass es nicht zum Problem kommt, ist es nicht auch schön, wenn wir vielleicht Blockaden ganz am Anfang erkennen, die Blockade lösen und der Hund sich wieder schmerzfrei im Hundetraining bewegen kann, bevor aus diesem kleinen Problem nachher wirklich dann ein großes Problem wird. Und ja, jetzt habe ich jetzt sehr auf den Hundesport eigentlich schon bezogen. Das kann man natürlich aber auch eigentlich auf jeden, sage ich mal, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Hund, der jetzt vielleicht nicht im Hundesport aktiv geführt ist. Irgendein, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt dieses ganz bekannte Zitat, Vorbeugen ist besser als heilen.
Ja.
Und das ist irgendwie so total mein Ansatz, nach dem ich lebe, weil wenn man sich mal überlegt, eine physiotherapeutische Behandlung kostet vielleicht 60 Euro. So mal als Durchschnittspreis mal schon mal in die Hand gegeben. So, jetzt gehe ich da einmal hin. Der Physiotherapeut sagt vielleicht, okay, dein Hund, dem geht's super. Dann war es im Endeffekt vielleicht eine nette Wellnessbehandlung für deinen Hund. Du warst mit deinem Hund, ist alles okay. Und ja, es waren halt in Anführungszeichen nur 60 Euro, die du einmal investiert hast, ne? Und wenn du halt nicht gehst und vielleicht hat dein Hund ein ganz kleines Problem, das kann ja wirklich nur eine einfache Wirbelblockade sein, die durch ein Spiel auf der Hundewiese entstanden ist. Und der Hund belastet zum Beispiel ein Bein nicht mehr, so wie er sollte. Dann hast du ja sofort eine Verkettung im Körper. Ne? Jetzt, ich sage mal als Beispiel, der belastet hinten nicht so, wie er sollte. Dadurch belastet er dann natürlich das andere Bein mehr oder vorne auch mehr. Und dadurch hast du einfach auf den anderen Beinen eine höhere Belastung.
Ja, das ist total lustig, dass du es ansprichst, denn ich hatte genau das Problem mal mit Louis. Also ich glaube, erst mit 1, 2 Jahren, also relativ früh in seinem Leben, beim Beispielen mal in so ein Loch reingesunken. Also er ist wirklich richtig weggeknickt und hat sich da auch irgendwie, ich wusste es nicht genau, überzogen etc. Wir waren auch bei der Tierärztin und jetzt sich angeschaut, er durfte dann auch, ich glaube, 1, 2 Wochen lang nicht wirklich sein Bein doll bewegen, sondern wirklich nur langsam spazieren gehen und wir haben so eine Schmerzsalbe bekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn bei einer höheren Belastung, zum Beispiel bei uns das Fahrradfahren, weil wir das halt sehr viel nutzen, dass er da irgendwie fehlbelastet. Aber die Tierärztin konnte mir dann nicht mehr weiterhelfen. Und das war tatsächlich für mich mal der Gedanke, mal doch zum Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin zu gehen, weil ich da einfach Angst hatte, dass sich da vielleicht irgendetwas im Hintergrund verzogen hat, was wir so nach außen gar nicht mehr wahrnehmen können. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei Hunden, wie auch bei kleinen Kindern, die können halt nicht reden, ne? Und die können uns nicht sagen, irgendwie habe ich ständig Muskelkater auf der Seite oder irgendwie tut es mir hier weh. Und viele Hunde und vor allem auch mein Hund gehört dazu, zeigen gar nicht so sehr Schmerzen an. Also es gibt ja auch viele Hunde. Meiner wird ständig von Bienen und so gestochen, der weder aufschreit noch irgendwie sich anders verhält, sondern vielleicht mal wirklich einfach in dem Moment sich wahrscheinlich nur über die Nasenrücken geleckt hat und ich das gar nicht mitbekommen habe. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dann auch wirklich öfters mal ja, Personal oder Menschen dann mal drauf gucken zu lassen. Also nicht immer nur die Tierärzte, weil ich glaube, dass da wirklich auch noch mal viel mehr dahinter stecken kann, wie du schon sagst. Ich würde gerne mal das Beispiel nehmen, wenn es für dich okay ist. Also Louis hatte diese Verletzung vor ein paar Jahren. Jetzt ist er ja auch schon 6 geworden und ich merke, er wird langsam ein bisschen träger und gemütlicher, was ja auch total in Ordnung und schön ist. Und jetzt würde ich gerne mal zu dir in die Praxis kommen und sagen, hey, kannst du da mal drüber gucken, ob da alles passt, ob das vielleicht auch mit dem Fuß irgendwie ein Problem ist, weil ich das Gefühl habe beim Fahrradfahren, bei längerer Belastung wirkt es immer so auf mich, als würde er das andere Bein mehr belasten. Wie läuft denn da so eine Behandlung bei dir dann ab?
Genau, also ganz klassisch eigentlich wie bei jeder Arztpraxis, dass man einfach, man bucht halt erstmal einen ganz normalen Termin. Dann fängt man an mit dieser ganzen, im Fachbegriff würde man Anamnese sagen, also mit der ganzen Vorgeschichte. Ne? Welche Rasse ist der Louis? Wie alt ist er? Ist er kastriert? Wie viel wiegt er? Was machst du so mit deinem Hund? Das hast du mir jetzt alles gerade ja schon, sag ich mal, im Groben mitgegeben. Gut, jetzt sehe ich es ja auch wahrscheinlich über Instagram ziemlich viel, was du so ungefähr machst. Das wüsste ich ja im Normalfall alles gar nicht. Also das hätte ich jetzt erstmal alles erfragt. Dann natürlich aber auch, warum du eigentlich jetzt gerade heute bei mir bist. Das wäre jetzt bei dir konkret. Du hast Ball gespielt, dein Hund ist in das Loch getreten und du hast den Eindruck, der belastet das Bein nicht mehr so richtig. Würde auch natürlich auch dazugehen. Das ist jetzt in deinem Fall ja schon ein bisschen länger her. Du warst schon beim Tierarzt, der hat eine Schmerztherapie bekommen, aber du hast den Eindruck, dass das immer wieder kommt, eigentlich das Problem. Also in deinem Fall wäre es ja jetzt eigentlich schon ein chronisches
Ja.
Geschehen sozusagen. Genau. Dann würde ich mir deinen Hund natürlich erstmal so von außen grob angucken. Ne? Wie ist der allgemeine Körperbau? Ja, da gibt es natürlich rassespezifische, ganz krasse Unterschiede. Wenn wir jetzt deinen Hubert als den Dackel mal sehen, der ist natürlich vom Körperbau her gar nicht vergleichbar mit dem Louis. Was ist ein Whistler, Labrador-Whistler?
Labrador-Vischnamix, genau.
Genau. Also das ist natürlich erstmal, um welche Hunderasse handelt es sich gerade erstmal und wie ist der Körper allgemein aufgebaut? Wie ist der Hund bemuskelt? Sowas kann man eigentlich alles schon ganz schön sehen. Dann fühlt man erstmal generell, kann ich vielleicht schon irgendwelche Erwärmungen fühlen, kann ich irgendwelche Verhärtungen schon mal spüren. Genau, das schaut man sich erstmal, sage ich mal, relativ grob an und vielleicht hat man dann schon mal erste Ideen oder Hinweise. Und dann ist eigentlich das für mich erstmal Wichtigste, ist dann die Ganganalyse, dass man halt wirklich schaut, wie bewegt sich denn der Hund tatsächlich. Also du hast mir jetzt gesagt, der belastet das Bein nicht, hast mir vielleicht auch gesagt, keine Ahnung, hinten links. Dann schaue ich halt drauf und gucke, sehe ich das Gleiche, sehe ich auch, dass er zum Beispiel hinten links nicht belastet, sehe ich vielleicht noch anderes, sehe ich, wie bewegt sich die Rückenlinie, wie ist die Kopfhaltung, wie ist die Rutenhaltung, etc. Genau, und dann geht es im Endeffekt in die spezifische Untersuchung, wo man dann gerade jetzt bei der ersten Untersuchung wirklich jedes einzelne Gelenk beim Hund einmal durchgeht und überprüft, wie ist eigentlich die Gelenkbewegung.
Okay.
Genau.
Würdest du dann auch empfehlen, dass wir gehen wahrscheinlich vor die Tür und ich würde auch ihn mal rennen lassen und ganz normal traben und stehen, also dass man es in jeder Bewegung sozusagen du mal sehen kannst, wie ihr dann da das Bein letzten Endes auch belastet oder der komplette Körperbau wahrscheinlich. Also, dass du wahrscheinlich gar nicht so einen Fokus nur auf die eine Sache hast, sondern es ist ja wie bei der Tierpsychologie, man muss immer das Ganze im Gesamten betrachten wahrscheinlich, wie sich
Genau.
das bezieht, oder? Okay.
Genau. Tatsächlich macht man eine Ganganalyse zum Beispiel also im Schritt und im Trab. Man kann sie auf unterschiedlichen Untergründen machen, also auf der Straße oder wenn halt gerade auch mal möglich, zum Beispiel auf der Wiese. Gibt halt einige Lahmheiten, die sind vielleicht stärker auf der Wiese zu sehen, andere, die stärker auf der Straße zu sehen sind. Also, dass man einfach Untergründe testet. Das wäre eine Möglichkeit. Dann natürlich Schritt, Trab. Galopp ist eigentlich eher untypisch, dass man eine Ganganalyse im Galopp macht. Aber warum nicht? Kann man natürlich auch sich anschauen. Dann ist natürlich noch die Frage, an der Leine geführt oder in der Frei.
Ob es da
Also im
nicht.
Freilauf. Weil ganz oft ist es dann doch so, dass der Hund an der Leine geführt immer an der einen Seite geführt wird, dann tendenziell vielleicht auch immer hochguckt zum Besitzer. Und ja, das, genau, dann Freilauf, dass man halt wirklich vielleicht auch mal versucht, mit dem Besitzer eben Gassi zu gehen, dass man also wirklich, weil es gibt dann tatsächlich Hunde, die sind so schlau, die wissen ganz genau, oh, hier guckt jemand, hier darf ich keine Schmerzen zeigen und die gehen dann
Ja.
anders.
Ja.
Also macht es vielleicht auch durchaus Sinn, wirklich mal eine Gassi-Runde mitzugehen oder anders den Besitzer eben auf einer normalen Gassi-Runde filmen zu lassen und sich sowas dann zum Beispiel anzuschauen. Und gerade wenn du jetzt so eine Thematik hast, die ja nicht immer da ist,
Ja.
macht es natürlich total Sinn, dass man das mal filmt, dass man sowas dann auch mitbringt zur
Ja.
Behandlung. Und wenn man jetzt dann in den sportspezifischen Bereich wieder geht, dann kann man sich natürlich auch wirklich das Gangbild in der Fußposition zum Beispiel anschauen.
Ja, macht auch Sinn. Finde ich total spannend. Ich bin jetzt schon kurz davor, einen Termin auszumachen. Wir sind ja schon länger im Kontakt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ich fand es total spannend, was du gerade gesagt hast mit Wiese und auf dem Asphalt sind es verschiedene Untergründe, wo der Hund vielleicht das auch anders belastet. Jetzt war es so in meinem Kopf, ich habe ja einen richtigen Stadthund. Also wir wohnen ja wirklich in der Münchner Innenstadt schon fast. Das heißt, wir laufen schon viel auf dem Asphalt. Wir fahren auch viel Fahrrad auf dem Asphalt und sind also nicht immer auf Wiesen unterwegs, sondern halt wir fahren zu den Wiesen hin. Hast du das Gefühl, es gibt so ein bisschen Unterschiede zwischen Hunden, die wirklich auf der Straße sozusagen aufwachsen, also viel auf der Straße unterwegs sind, und Hunde, die wirklich einfach nur auf Wald- und Wiesenwegen unterwegs sind? Kann das sein?
Unterschiede würde ich eher in dem Bezug sagen, dass, also wir wohnen zwar auch quasi mitten in München, aber ich fahre eigentlich tatsächlich zum Gassi gehen immer irgendwie Wald und Wiese, weil ich vermeide Menschen und Hunde. Und tatsächlich hatte ich eine Zeit lang damit Probleme, dass mein Hund so weiche Pfoten hatte, dass ich bei längerem Gassi auf Asphaltboden aufpassen musste, dass sich die Pfoten nicht wund läuft.
Interessant. Ich glaube nämlich, dass der Louis tatsächlich eher dazu neigt, ordentlich Hornhaut zu haben. Und also was auch immer das da genau ist. Letzten Endes bin ich nämlich auch ein Fan davon, zum Beispiel während der Schneezeit gar nicht so viel zu schmieren, sondern wirklich zu gucken, dass da so eine ordentliche Schicht drauf ist, dass der auch gut geschützt ist. Und ich glaube, es muss auch tatsächlich ein Hund, der auf solchen Untergründen unterwegs ist, dass der auch da durch den Körper selbst schon gut geschützt ist. Du hast vorhin auch ein Thema angesprochen, was ich super interessant finde. Ich gefühle in jedem Livestream, in jeder Story, in jedem, was auch immer, immer wieder anspreche, das Thema Ohrgeschirr und Halsband oder halt die Leinführigkeit an sich. Also ich mache jetzt selber auch einen Workshop zum Thema Leinführigkeit, weil mir das super wichtig ist, den Menschen zu verstehen oder verstehen zu geben, wie genau Leinführigkeit eigentlich laufen sollte, dass der Hund dann auch wirklich keine körperlichen Schäden davon trägt. Und natürlich auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund gut läuft. Und das Thema Halsband und Geschirr ist wirklich ein schon fast großes Leidensthema. Ich habe auch immer verstanden, dass das Halsband natürlich super schön aussieht. Also, dass es Menschen hübsch finden, das verstehe ich bis heute. Natürlich sieht es hübsch aus. Aber es tut mir wirklich immer wieder im Herzen weh zu sehen, wenn ich mit dem Auto, mit dem Fahrrad irgendwo langfahre und Menschen mit ihrem Hund an der Leine sehe, die ein Halsband haben und der Hund wirklich offensichtlich nicht gut leinenführig ist. Das heißt, der Hund ständig am Halsband korrigiert wird durch ein Rucken an der Leine, also im Halsband, der Hund sich ständig aufhängt, hechelt. Und ich habe ja auch immer meinen Workshops weitergegeben, was da so alles eigentlich passieren kann, dass wir ja eigentlich die gleiche Anatomie wie der Hund im Hals haben. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Und ich würde aber jetzt trotzdem mal gerne von einer Fachfrau wissen, was du von diesem Thema Halsband hältst, weil aus der tierpsychologischen Sicht habe ich da, glaube ich, schon sehr viel losgeworden oder bin losgeworden zum Glück mittlerweile.
Ja, definitiv eine spannende Frage und ich
Ja.
hoffe, ich ufer jetzt nicht total aus.
Ist okay,
Ich
ist
hatte
auch mein Thema.
tatsächlich ein Sonderseminar im Rahmen meiner Ausbildung zu diesem Thema. Das hieß, ich weiß gar nicht, wie es hieß, irgendwie, es ging auf jeden Fall irgendwas mit, was bewegt sich wirklich? Und wir haben im Endeffekt, es war tatsächlich hier in der Uni München, und wir hatten einen auspräparierten Hund und wir haben diesem auspräparierten Hund verschiedene Geschirre angezogen und haben uns angeschaut, was passiert denn eigentlich wirklich mit einem Geschirr beim Hund. Und also vorab kann ich sagen, ein Hund, der nicht ordentlich an der Leine gehen kann, der gehört ans Geschirr. Das ist für mich indiskutabel. Also da bin ich vollkommen deiner Meinung. Geschirr ist natürlich auch wieder nicht gleich Geschirr. Da können wir, ich weiß nicht, da gehe ich jetzt vielleicht an der Stelle nicht drauf ein, weil sonst kann ich jetzt 10 Minuten wahrscheinlich ein
Es
Referat über.
gibt viele verschiedene Geschirre und es gibt natürlich welche, die weniger die Gelenke belasten und welche, die mehr die Gelenke belasten. Können wir so grob zusammenfassen oder?
Ja, es geht vielleicht gar nicht unbedingt um die Gelenkbelastung, würde ich jetzt gerade so spontan sagen. Ich glaube, es geht eher um das Bewegungsausmaß. Also, dann nennen wir vielleicht doch mal einmal ganz kurz das klassische Norweger-Geschirr, wo eigentlich der Hund in der Vorwärtsführung der Schulter komplett behindert wird, weil er einfach gar nicht das Raummaß einnehmen kann, was er natürlich eigentlich hätte. Genau. Also, grundsätzlich mal würde ich tendieren zum Y-Geschirr, zum ganz klassischen Y-Geschirr. Das ist immer noch aus meiner Sicht jetzt mal so das Beste eigentlich an Geschirren, was einfach dem Hund so viel wie möglich normale Bewegung erlaubt.
Aber auch da, finde ich, sollte man immer bedenken, dass es gut sitzt. Also es gibt auch,
Natürlich.
also bei jedem Geschirr, ich finde immer, ich bin irgendwann echt zum Maß an gefertigten Geschirren übergegangen, weil ich mir dachte, das ist so sein täglich Brot. Ja, ich ziehe es ihm jeden Tag an, da findet immer Bewegung drin statt. Da kann es auch passieren, dass der Louis da mal reinrennt, weil er irgendwo zum Eichhörnchen will und ich ihn stoppen muss. Und dann muss es gut sitzen. Also ich will es immer nur hinzufügen, dass man wirklich auch darauf achten muss, dass die Beine nicht eingeschnitten werden, dass es sich nicht doll verzieht. Also dass auch da einfach ein gewisser Raum ist an Freiheit und an einem guten Sitz, dass das schon auch viel auch nochmal ändert. Ja.
Genau. Also zu dem Ruck mit dem Eichhörnchen. Also es gibt tatsächlich Studien. Ein chronischer leichter Druck oder Zug ist definitiv schlimmer als ein einmalig impulsiver kräftiger Ruck. Natürlich springt mein Hund auch dem Eichhörnchen hinterher oder so. Davon stirbt mein Hund nicht. Das ist also, ich will nicht sagen, dass es kein Problem ist, aber im Normalfall bei einem gesunden Hund sollte das kein Problem darstellen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal kurz auf das Halsband zurückkommen noch. Tatsächlich hat mein Hund bis, ich glaube, dieses Jahr Februar, auch immer ein Geschirr getragen, ein Y-Geschirrmaß angefertigt. Und ich hörte dann von einer physiotherapeutischen Kollegin, weil die Milou auch nicht so ganz perfekt läuft. Es ist halt immer das Schlimme, wenn man, je mehr man ausgebildet wird in einem Thema, desto mehr sieht man dann eben auch und irgendwann sieht man dann halt auch Gespenster. Nichtsdestotrotz läuft die Milou natürlich nicht ganz perfekt. Ich glaube, kein Hund läuft ganz perfekt, muss man auch mal ganz ehrlich.
Also nicht dauerhaft, davon können wir, glaube ich, reden. Dass der Hund dauerhaft perfekt läuft, ist, glaube ich, utopisch.
Das ist sowieso utopisch,
Genau. Weil es
aber
gibt
es schleichen sich
Abkürzungen.
einfach
Ja.
so kleine Wehwehchen ein und
Das auf jeden Fall und es ist auch immer situativ abhängig. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin und alles super aufregend ist, ist der Louis sicherlich nicht in der Konzentration ständig bei der Leinführigkeit und bei
ach
mir.
so,
Ja.
nee, ich habe jetzt tatsächlich vom Gangbild geredet, nicht von der
Ah, ja.
Leinführigkeit. Ich
Ja.
war beim Gangbild.
Ja.
Also genau, ich meinte, dass
Das
der Hund
kannst du gut
quasi,
beurteilen,
je
ja.
mehr man ausgebildet ist und je mehr Gangbilder vom Hund man gesehen
Dann
hat,
hat.
desto mehr sieht man dann, sag ich mal, Lahmheiten oder vielleicht sollte man es gar nicht als Lahmheiten bezeichnen, aber halt vielleicht nicht ganz taktreine
Ja.
Gangmuster. So, auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, dieses maßangefertigte Y-Geschirr und sie war trotzdem der Meinung, dass die Milou in ihrer Schulterbewegung eingeschränkt ist. Und ja, seitdem trägt die Milou im normalen Alltag ein Halsband, damit einfach sich ihr gesamter Körper komplett frei bewegen kann, so wie sie ihn gerne einsetzen möchte. Und das fand ich schon auch von dieser Seite nochmal interessant zu betrachten, dass ja, irgendwie man tendiert immer so zum Geschirr, man denkt, das ist so viel besser, aber am Ende schränkt es, wenn auch minimal, die Bewegung des Hundes dann vielleicht doch irgendwo ein. Alternativ ist natürlich, da ist die Frage wieder, wie sicher ist der Rückruf und ob man vielleicht zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Fahrrad zur Hundewiese fährt, ob man dort ankommt und das Geschirr dann zumindest zum Beispiel mal abmacht, damit dann der Hund sich auf der Hundewiese zum Beispiel frei ohne Geschirr bewegen könnte. Das wäre zum Beispiel dann mal eine
Ja.
Möglichkeit sozusagen.
Finde ich total spannend, deine Sicht, denn ich kenne natürlich hauptsächlich nur meine Sicht aus der tierpsychologischen Sicht, wo es halt wirklich, also ich höre grundsätzlich immer, mein Hund trägt ein Halsband, weil er kann nicht leinführig sein. Und dann sage ich ja, aber warum trägt er dann ein Halsband? Ja, weil dann hört er besser. Und dann frage ich mal nach, ja, aber was denkst du denn, warum er dann besser hört? Ja, wahrscheinlich, weil er Schmerzen hat, ja. Und das ist halt der Punkt. Also, ich finde es total spannend, deine Sicht, und ich werde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen. Ich werde auf jeden Fall in deine Praxis gehen und auf jeden Fall mal diesen Gangtest machen, um auch bei Louis zu gucken, was denn eigentlich genau sitzt und wie es auch sitzt alles. Aber ich finde es total wichtig, dass man, wie du schon sagst, diesen dauerhaften Zug vermeidet. Egal, ob das jetzt im Geschirr ist oder im Halsband. Wenn ein Hund gut hört, wenn ein Hund super abrufbar ist, wenn ein Hund eine super Leinenführigkeit zeigt, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, vor allem wenn er gerade vielleicht frei auf der Wiese ist und dann das Halsband trägt. Ne? Also dann natürlich, dann ist er auf jeden Fall frei in der Bewegung. Man kann ja Geschirr und Halsband anziehen und das Geschirr für die Leinenführigkeit verwenden und auf der freien Wiese das Geschirr ja auch ausziehen. Das ist ja auch alles gar kein Problem. Ich finde immer total wichtig, dass man individuell auf seinen Hund achtet, also was der braucht. Und auch wirklich realistisch in der Leinenführigkeit ist, weil ich trotzdem es furchtbar finde, wenn man durch Halsband denkt, erziehen zu können. Und wenn man, also das ist ja, und ich würde mal gerne von dir wissen, aus deiner Sicht mal, was du gelernt hast oder schon mitbekommen hast, was ein Halsband mit einem ständigen Zug eigentlich so bewirken kann. Jetzt mal wirklich realistisch gesehen. Wenn ich jetzt einen Hund seit 3, 4 Jahren an einem Halsband führe und der nicht leinenführig ist, was kann da eigentlich passieren?
Das ist natürlich total vielfältig, was da passieren kann. Also es ist ja nicht unbedingt nur, sage ich mal jetzt für mich als Physiotherapeut, der jetzt vielleicht mehr auf den Bewegungsapparat des Hundes schaut, im Sinne von Wirbelblockaden oder Spondylosen im Halsbereich bis hin zu Bandscheibenvorfällen und so weiter. Aber natürlich sitzt es halt auch im Bereich der Schilddrüse. Und du hast also da definitiv auch Veränderungen der Schilddrüse, beziehungsweise dann, was ist mit den ganzen Hormonen, die durch die Schilddrüse ja, produziert werden, ja, oder reguliert werden. Insofern können sich da schon mannigfaltige Probleme entwickeln, wenn da so ein dauerhafter Druck und Zug auf den Hals ist, ja.
Ja, also ich glaube, dass es einfach nochmal wichtig ist, den Menschen, die hier zuhören, glaube ich, mitzuteilen, dass man da individuell auf seinen Hund eingehen soll und nicht nach seinem Egoismus handeln soll. Also mein Hund läuft besser am Halsband, weil letzten Endes ist es einfach so, dass er besser läuft, weil er Schmerzen hat, wenn er am Geschirr nicht gut läuft, dass man das einfach wirklich durch andere Methoden auch dem Hund beibringen kann, leinenführig zu sein. Und das ist ja auch etwas, was ich den Menschen gerne in meinen Workshops oder meinen Verhaltenstherapiestunden mitgebe. Und dass wir dann aber auch nochmal den Fokus auf die komplette Anatomie nochmal setzen können und auch auf Gelenke und Wirbelsäule etc. pp. Zu gucken, sag mal, wie ist denn eigentlich die Gangart meines Hundes? Also wirklich vielleicht mal Physiotherapeut und Therapeutin aussuchen und dann einfach mal nachfragen, hey, wie sieht es denn da aus? Also ist mein Hund eingeschränkt durch das Geschirr? Muss ich beides tragen und es dann individuell anwenden, je nachdem, wo wir sind? Also, dass man wirklich einfach vielleicht alle Facetten, ne, mit reinnimmt und nicht immer nur einen Punkt in dem Ganzen betrachtet.
Und was ich zum Beispiel auch gelernt habe, das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, vielleicht bin ich auch eine Rabenmami, was das angeht. Bei mir war es damals so, ich habe immer das Geschirr morgens angezogen und dann abends wieder ausgezogen.
Ja.
Aber die Milou hatte eigentlich den ganzen Tag das Geschirr an.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch was nicht unbedingt so ratsam ist. Also man sollte es halt schon wirklich dann zum Spaziergang anziehen und wenn man nach Hause kommt, wieder ausziehen, damit einfach das ganze Gewebe wieder entsprechend durchblutet werden kann. Also natürlich wird es auch unter dem Geschirr durchblutet, so ist es nicht, aber dass das Gewebe wieder frei atmen kann, sich frei bewegen kann und so weiter, damit einfach eine Regeneration da wieder stattfinden kann. Das
Ja.
war mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht so bewusst.
Mir auch nicht. Und ich habe es vor allem aus erzieherischen Gründen gemacht. Louis hat wahnsinnige Panik vor dem Geschirr gehabt und es hat sich leider bei mir hochgeschaukelt. Und irgendwann habe ich das Geschirr neu aufgebaut und er konnte es gut annehmen. Und dann habe ich es ihm teilweise mal angelassen, damit er einfach dieses Gefühl von Geschirr auch mit etwas Positivem verbindet und nicht immer nur mit Stress, wir gehen raus, es ist irgendwas, ne, los, sondern auch einfach, ich kann entspannen darinnen und habe das Geschirr an. Vielleicht sollte man es wirklich dann einfach noch für eine kurze Weile in dieser Zeit dem Hund anwenden, wo der es gerade lernt neu. Das kann man natürlich machen. Und dann nach den nächsten 2, 3, 4 Wochen, wo man sagt, okay, er hat es jetzt neu verknüpft, dann nehme ich es jetzt auch wieder aus nach dem Geschirr, nach dem Spaziergang das Geschirr. Ja.
Also der Hund stirbt da nicht von, wenn er mal einen Tag das Geschirr. Also mein Hund ist
Nein.
5 und der hatte fast 5 Jahre lang täglich das Geschirr an.
Aber guter Punkt, habe ich jetzt auch lang genug gemacht in der Erziehungsphase, wo ich ihm beigebracht habe, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wie ihr denkt.
Ja,
Ne? Also finde ich einen
ja.
wichtigen Punkt, das auch mal anzumerken von dir. Ein nächstes Thema, wenn es für dich okay ist,
Ja, total, ja.
wir sind gerade so gut im Flow, was mich auch sehr viel beschäftigt hat und auch anscheinend viele andere Menschen, vor allem mit Hunden, die gerne im Wasser sind, ist die Wasserroute. Also ich glaube, bei mir haben es einige mitbekommen, dass der Louis schon 1, 2, 3 Mal eine Wasserroute hatte. Ich glaube auch sogar schon öfters und wir haben es gar nicht so oft bemerkt. Aber einmal hatte er es wirklich so stark, dass wir nicht schlafen konnten, weder der Hund noch wir, weil er wirklich dolle Schmerzen hatte. Und zwar war das an einem Tag an der Isar im Frühjahr, da war es auch noch recht kalt. Und ich habe damals selber noch den Fehler gemacht, immer wieder Sachen ins Wasser zu schmeißen. Das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also der Louis darf nur noch unter Eigenmotivation ins Wasser gehen und nicht mehr durch Fremdmotivation, durch irgendwelche Jagdspiele etc. pp., sondern wenn dann nur durch soziale Motivation, dass wenn ich reingehe, er auch euch mit reingehen möchte. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, was viele gar nicht immer so auf dem Schirm haben. Und natürlich ist er 3, 4 Mal da, vielleicht auch 6, 7 Mal reingerannt, hat es nachgeholt. Und am Abend und in der Nacht habe ich gesehen, dass die Rute eben überhaupt nicht mehr nach oben ging, dass er ständig an seinem After geleckt hat, dass er sich nicht mehr richtig ablegen konnte, nicht mehr richtig ruhen konnte. Und es war die ganze Nacht so. Und am nächsten Morgen mussten wir dann, weil es Wochenende war, leider die Tierrettung holen. Die hat ihm dann zum Glück Schmerzmittel geben können, was ich eigentlich auch immer vermeiden möchte. Habe auch ganz viele liebe Tipps bekommen, dass man da ganz viel Globulis etc. pp., was da noch alles für Möglichkeiten gibt, noch bei der Wasserroute. Aber natürlich möchte ich das jetzt gerne in Zukunft vermeiden. Ich habe jetzt für mich einfach den Punkt mitgenommen. Erstens, Louis muss nicht ständig irgendwas nachjagen im Wasser. Zweitens, er soll einfach nur schwimmen, wenn er ins Wasser gehen will, oder sich abkühlen. sozial motiviert gerne und nicht mehr durch andere Punkte. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, aus deiner Sicht, aus deinem Berufsfeld, das sollte man auf keinen Fall machen? Oder vielleicht sogar auch irgendetwas, wo du sagst, wenn es mal passiert, was kann man denn dann machen?
Erstmal ist mir einmal ganz vorab ganz wichtig zu sagen, du hast jetzt auch gerade die Isa erwähnt. Ich bin da immer sehr, sehr, sehr kritisch, was ich da so alles sehe an der Isa. Die Isa hat ja durchaus starke Strömungen auch und wir dürfen nicht vergessen, dass, ich weiß nicht, ob jährlich ein Hund untergeht, aber es sind definitiv schon Hunde in der Isa ertrunken, weil einfach die Strömungen so stark sind. Also das möchte ich ganz wichtig einmal kurz vorab mitgeben.
Ja, und dass die Menschen ihren Hund auch immer überschätzen. Ich habe immer das Gefühl, so, das ist ein Hund, der kann schwimmen. Gras ist ein Labrador, der ist zum Schwimmen gemacht. Aber dass es ja trotzdem ein Lebewesen ist, dem es dann auch mal einfach zu heftig werden kann, gerade wenn man schon 10-mal reingesprungen ist, dass er das 11. Mal nicht mehr rausschafft, das bedenken die meisten eben nicht mehr, ne?
Ja, also das war mir gerade einmal ganz wichtig zu sagen, Isa ist gefährlich. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, Jana und Steffi haben da im Podcast gesagt, schwimmen in der Isar.
Man muss auf gewisse Stellen aufpassen. Und bei der Isar gibt es ja auch einfach manche Stellen, die seichter sind, die vielleicht auch so ein bisschen abgelegen sind. Da ist es ja völlig in Ordnung, wenn ein Hund mal baden geht. Oder Louis immer nach Stöcken gräbt und die nach außen holt, ne? Richtiges Arbeitstier. Aber es gibt halt eben auch Stellen, die ordentlich Strömung haben. Und an den Stellen sollte man auf jeden Fall aufpassen.
Genau, geht natürlich, wir wollen jetzt gar nicht das ausbreiten, da gibt es natürlich auch Stellen im Englischen Garten, wo Biber sind und so weiter. Also da gibt es auch häufig mal Biberangriffe auf Hunde und so weiter und im Zweifel überlebt der Hund das nämlich nicht. Also, aber gut.
München ist halt doch ein Wald, ne? Eigentlich voll die Natur. Wir haben sogar Biber in der Stadt und ihr so.
Im Englischen Garten sind Biber, ja.
Ich bin im Englischen Garten mit meinem Hund, deswegen keine Ahnung.
Ja, ja, tatsächlich. Ich habe da letztens angebissene Bäume gesehen und ich hatte sie nämlich, hatte das auch nicht so auf dem Schirm, dass es im Englischen Garten unbedingt Biber gibt. Und dann waren aber ganz deutlich die Bäume, das muss ein Biber gewesen sein. Und gerade im Englischen Garten fließt ja oben der Bach so leicht durch und das ist ja total schön eigentlich. Aber ich bin da jetzt echt ein bisschen, ich will jetzt auch keine Panik machen, aber
vorsichtig.
Bin da ein bisschen vorsichtig geworden, was das angeht. Genau. Also erstmal, dieser auch natürlich von der Temperatur her ist natürlich echt auch extrem kalt. Also Wasserrute ist ja eigentlich erstmal auch grundsätzlich ein Phänomen, was vornehmlich, sage ich mal, auch eher in kälteren Gewässern vorkommt. Mhm. Und wie du ja eigentlich auch richtig gesagt hast, ja, woher kommt es? Durch, sage ich mal, enormes Stöckchenspielen, Dummy-Werfen oder auch aus der Jagdarbeit, wo halt die Labradore oder vornehmlich Labradore, sage ich jetzt mal, Geflügel auftreiben, damit es erschossen werden kann. Das sind, glaube ich, so die drei großen Bereiche, wie eine Wasserrute als erstes mal entstehen kann. Mhm. Ja, weil die Frage nach Prophylaxe. Als erstes mal würde ich sagen, dass man wirklich anguckt und anfängt, keine Ahnung, jetzt war der Winter und jetzt fangen wir im Frühling. Meistens ist es ja so, das ist der erste warme Frühlingstag, die Sonne scheint und ja, wir müssen sofort ans Wasser. Ja. Und vielleicht sollte man sich, das klingt jetzt vielleicht doof, aber dann halt wirklich vornehmen, okay, heute werfe ich 3-mal. Und beim nächsten Gassi werfe ich vielleicht 4-mal und dann werfe ich vielleicht 5-mal. Ja, das ist jetzt nicht diese Art von Arbeit, sage ich mal, von der du jetzt gerade gesprochen hast, von wegen soziale, wie hast du es genannt, soziale...
Ja, die soziale Motivation.
Die soziale Motivation, ja. Also ich muss sagen, ich finde zum Beispiel das Training im Wasser auch total spannend für mich. Mhm. Also ich werfe definitiv auch etwas ins Wasser, damit mein Hund quasi schwimmt. Weil mein Hund schwimmt nicht von alleine. Wenn ich nichts werfen würde, würde mein Hund einfach nur Wasser treten, aber nicht schwimmen. Ja. Auch wenn ich ins Wasser reingehe, ich weiß nicht, ich glaube, die Milou kriegt dann eher Panik. Das könntest du dir dann gerne aus der verhaltenstherapeutischen Sicht nochmal anschauen. Sie wird auf jeden Fall sehr, sehr unruhig, wenn ich schwimme. Also ich habe das Gefühl, sie will mich retten. Aber deswegen habe ich es eigentlich nie wieder sozusagen wirklich gemacht mit mir. Mhm. Aber um darauf zurückzukommen, ich finde halt dieses Wassertraining, gerade im Sommer, wenn es halt warm ist, finde ich total spannend, einfach die Muskulatur zu erhalten, ein bisschen Training zu machen im Sommer. Aber ich werfe dann halt wirklich 4-mal, 5-mal und lasse die Milo das rausholen und dann ist auch wirklich vorbei und Schluss. Mhm. Also
Also die Häufigkeit ist, also die Menge macht es da auch einfach aus. Also wenn ich
natürlich,
jetzt
natürlich.
Werfe oder zweimal, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und vom zwei-, dreimal werfen wird der Hund wahrscheinlich dann keine Wasserrute kriegen, oder?
Sollte nicht, weil eigentlich Wasserrute ist im Endeffekt ein Muskelkater, wenn man das mal so ganz einfach sagen möchte. Also am Ende ist die Wasserrute eine enorme Überanstrengung der Rutenmuskulatur, weil der Hund ja die Rute nutzt, um zu steuern. Und ich sage mal, ein entspanntes Schwimmen vom Hund würde ja auch ganz anders aussehen als der Sprung ins Wasser, um etwas rauszuholen. Das ist ja mit Hektik und Energie und vielleicht auch mit Stress sogar verbunden. Insofern als erstes also mal langsam aufbauen. Also gerade wenn wir jetzt aus dem Winter kommen und das erste Mal ins Wasser gehen, halt erst weniger werfen. Dann kann man das aufbauen, wenn man das möchte. Das ist ja wieder eine andere Frage, trainerisch, ob man das möchte oder vielleicht nicht nur Trainerin, vielleicht auch erzieherisch.
Ja.
Das ist wieder ein anderer Bereich. Physiotherapeutisch langsam aufbauen,
ja,
wäre das Erste. Dann habe ich mir jetzt gerade natürlich auch noch mal ein bisschen expliziter vorbereitet. Das ein Thema war mir zum Beispiel auch nicht bewusst.
Ja.
Der Sprung ins Wasser ist natürlich auch extrem extrem für Gelenke, Muskulatur und auch gerade vom Temperaturunterschied. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erst dann loswerfe, wenn der Hund schon bereits bis zur Brust im Wasser steht, habe ich einen ganz anderen, ja, eine ganz andere Belastung für den Hundekörper, als wenn der Hund ins Wasser reinsprintet auch noch. Außerdem habe ich natürlich dann auch selbst zum Beispiel, wenn ich jetzt mal angenehm, ich stehe selbst bis zum Knie im Wasser, je nachdem, ja, wie groß der Hund dann ist, aber sagen wir mal, Kniehöhe ist Brusthöhe, dann habe ich natürlich auch eine Wahrnehmung für die Temperatur des Wassers an der Stelle, ne?
Das ist so toll, dass du es gerade sagst, denn genau so machen wir das. Also an allererster Stelle würde ich mal sagen, den Hund erstmal abkühlen lassen im Wasser. Also direkt mit einem Sprint reinzuschicken, um erstmal das Wasser zu erkunden, ist definitiv nicht der Punkt, wie man starten sollte. Sondern wirklich vielleicht einfach, wenn schon selbst mit den Füßen erstmal reingehen und einfach mal das Wasser anfassen, dann bist du neugierig und geht vielleicht mit rein. Oder der Hund kühlt sich einfach von alleine gerne ab, dann lass doch erstmal die Pfoten und den Bauch auch wirklich erstmal abkühlen, dass der Hund erstmal auf diese Körpertemperatur klarkommt, also auf diese neue Wassertemperatur mit dem Körper. Und grundsätzlich mache ich es dann immer so, dass ich erst baden gehe und Louis dann eben motiviert ist, nämlich mitzukommen. In deinem Fall dann natürlich wieder schwieriger. Dann würde ich einfach wirklich weiter vorne bleiben und sich einfach da vielleicht mit hinsetzen ins Wasser, dass man einfach schon mal mit drin ist und so hat sie vielleicht auch keine Panik, dich retten zu müssen, weil du sitzt ja dann. Und dass man halt wirklich dann von dem Punkt, wie du sagst, dass der Hund wirklich vielleicht schon mit der Brust zumindest drin ist oder dass zumindest die Beine schon mal im Wasser sind, dass man dann auch werfen kann. Und dann ist wahrscheinlich auch schon die Rute, würde ich jetzt behaupten, mehr drinnen und ist wahrscheinlich auch für die Rute nicht so eine Belastung, als wenn ich direkt reinsprinte, oder?
Ja, definitiv, ja.
Ja.
Genau, also das wäre mal so jetzt, das haben wir gesagt, also langsam aufbauen, erst dann loswerfen, wenn der Hund schon im Wasser ist. Ganz wichtig wäre auch noch, da ist ganz lange dieses eine Facebook-Video ja so kursiert, wo der Kofferraum aufgemacht wird und der Hund direkt im Vollsprint aus dem Kofferraum, ja, ins Wasser rennt. So dann vielleicht auch nicht, also wirklich darauf achten, dass man halt erst, keine Ahnung, sagen wir 5 Minuten, 10 Minuten, bevor der Hund ins Wasser geht, sich erstmal aufwärmt. In der Regel ist man ja sowieso bis zum See erstmal hingelaufen. Die wenigsten Menschen haben ja jetzt wirklich den See im Garten. Oder
Tür, ja.
Genau, deswegen also warm machen und an anderer Stelle nachher dann auch wieder cool down. Ne? Warm up, cool down ist also auch hier. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen das Thema, dass dieses Schwimmen nicht unbedingt als Hundesport in dem Sinne verstanden wird. Ne? Weil gehst du jetzt auf den Hundeplatz zum Agility, wenn du beim guten Trainer bist, hast du einen Warm-up und einen Cool-Down. Gehst du mit deinem Hund selbst an den Hundesee, dann passt ja keiner auf, dass du irgendwie Warm-up und Cool-Down machst. Und im Endeffekt ist es ja auch nur erfrischend für den Hund.
Ja.
Naja, wenn du halt 10-mal was hin und her wirfst, dann ist es halt schon eine enorme Belastung auch für den Hund. Ne?
Also wenn ich meine 3 Bahnen schwimme, bin ich außer Puste. Also
genau.
Vielleicht auch mal vergleichen. Also der Hund ist natürlich genauso ein Lebewesen wie der Mensch und ist natürlich dann auch mal irgendwo an seiner Belastungsgrenze. Und ich glaube, grundsätzlich, egal bei welchem Hundesport, sollte man erstmal den Hund an etwas gewöhnen und vielleicht auch eine Leistung aufbauen, bevor man direkt von ihm etwas erwartet, dass er 20 Mal etwas aus dem Wasser holt. Und da, glaube ich, würde ich auch nochmal sagen, dass es Hunde gibt, die einfach sehr gute Schwimmer sind und Hunde, die weniger gute Schwimmer sind. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es immer rassespezifisch ist. Es gibt nämlich auch einfach Labradore, die nicht gut schwimmen können, weil sie das vielleicht nie richtig gelernt haben, weil sie vielleicht auch ein Bewegungsproblem haben mit dem Apparat oder sowas. Und da kann man natürlich auch nochmal unterstützend helfen mit so Schwimmwesten oder mit einem Training mit einer Physiotherapeutin oder Therapeuten. Also da würde ich echt auch nochmal drauf achten. Also wie ist denn euer Hund drauf? Individuell wieder hier gesehen, ne? Kann der gut schwimmen? Wie oft hat er das schon gemacht? Wie findet er überhaupt Wasser? Muss ich meinen Hund wirklich immer motivieren mit einem Spielzeug ins Wasser zu jagen oder findet der Wasser eigentlich total doof? Und ich setze mich einfach mal nur mit ihm rein die nächsten 20 Mal und zeige ihm einfach mal, dass Wasser eigentlich was ganz Cooles sein kann und er dann nicht rein muss, wenn er nicht möchte. Ja, das ist aus tierpsychologischer Sicht.
Ja. Ja, nee, also die Milou geht schon von alleine rein, nur die würde nicht von alleine schwimmen. Also die würde halt Wasser treten, planschen, aber die würde höchstens dann selbst schwimmen, wenn sie denkt, da wäre ein Stock. Und sie, ohne dass ich ihn geworfen habe, das kommt ja auch manchmal vor, dass man einfach mal schon mal was rumschwimmt, dann geht sie schon von alleine rein, weil sie halt diesen Stock dann gerne hätte.
Tatsächlich hat es Louis ganz lange nicht so gemacht, weil ich die ersten Jahre halt einfach keine Ahnung hatte und ihn immer durch irgendwas motiviert habe, durch Steine, die ich reingeworfen habe und also die er nicht, natürlich nicht rausgeholt hat, aber dass er reingeht, Stöcke, die er rausgeholt hat, Spielzeug. Und nachdem ich damit aufgehört habe, ist es tatsächlich ganz oft jetzt momentan von allein passiert, seit 1-2 Jahren, dass er erst ne, rumgräbt, sich irgendwas rausholt, die Füße, die Beine nass macht und den Bauch und dann wirklich anfängt zu schwimmen. Und wenn es auch keine große Runde ist, aber er macht so eine kleine Runde im Wasser und schwimmt von alleine. Und das war für mich so ein Erfolgserlebnis, das ich gesehen habe. Die Motivation hat sich von ihm abgebaut und er hat eine eigene Motivation entwickelt, zu sagen, ich mag schwimmen, deswegen schwimme ich und nicht, weil du was reinwirfst. Also finde ich auch super interessant, wie sich das vielleicht sogar entwickeln kann, wenn man den Hund nicht ständig mal pusht. Das finde ich auch total gut. Ja,
ja, definitiv, ja.
Aber Schwimmen ist gut, oder? Schwimmen ist wichtig und gut und schön, wenn der Hund Lust drauf hat, weil man schon die Muskulatur wahrscheinlich sehr sanft stärken kann.
Definitiv schon. Also ich würde jetzt, da muss man natürlich wieder am Ende ein bisschen differenzieren, wenn ich jetzt hier mit meinem Sporthund, der ja eigentlich schon gesund ist, losgehe und den durch Schwimmtraining jetzt noch fitter machen oder Fitness erhalten möchte, dann definitiv. Habe ich jetzt einen Hund, der irgendwas vielleicht schon hat, dann ist natürlich die Frage, inwiefern jetzt, sage ich mal, wildes Schwimmen unkontrolliert wirklich halt als Training in dem Sinne angesehen werden kann oder ob wir nicht dann lieber über Unterwasserlaufbandtherapien nachdenken an der Stelle. Ne? Also da muss man halt so ein bisschen differenzieren.
Man muss immer alles individuell betrachten.
Das ist ganz egal. Genau, richtig, ja. Genau, und dann vielleicht abschließend, dann ist halt wichtig, den Hund abzutrocknen, Zugluft vermeiden. Das ist ja auch vielleicht so ein Ding, gerade jetzt wir Großstädter sozusagen, man fährt zum Hundesee und dann fährt man natürlich auch wieder zurück. Entschuldigung. Dass der Hund halt dann wahrscheinlich mit im klimatisierten Auto liegt oder so. Da würde ich also schon darauf achten, dass der Hund halt ordentlich abgetrocknet ist vorher. Gerade halt auch im Bereich der Rute. Alles schön trocken, keine Zugluft und so weiter. Das ist einfach schon mal als Prävention. Und wenn es dann aber am Ende doch passiert, was ja durchaus, keine Ahnung, man hat gestern 10-mal geworfen, heute wirft man 10-mal und das war dann irgendwie dann doch zu viel, keine Ahnung, weil anderer See, der war jetzt kälter oder was weiß ich, kann ja immer mal passieren. Je nachdem, ist natürlich wieder schwierig zu sagen, wie schmerzhaft das ist, da muss man natürlich seinen eigenen Hund extrem gut kennen, definitiv Schmerzmittel hier, weil das kann echt wehtun. Und dann kann man mit Wärme ziemlich viel ist halt die Frage, ob man eine Rotlichtlampe zum Beispiel zu Hause hat oder vielleicht ein Körnerkissen oder so.
Das Rotlicht haben wir auch probiert, aber nachdem der Louis alle 2 Sekunden sich anders hingelegt hat, dachte ich, okay, jetzt reicht's. was ich tatsächlich gemacht habe, war die Wärmflaschen nur mit Leitungswasser warm zu machen und ihm auf den Po zu legen, fand er jetzt aber auch nicht super gut. Und dann haben wir einfach das Bett an die Heizung gestellt und haben die Heizung aufgedreht. Und somit hat er immer ein bisschen Wärme von hinten gehabt. Genau. Noch zu dem Thema, was hältst du von Bademänteln? Also gerade wenn ich jetzt mit dem Hund baden war und dann zurück zum Kofferraum gehe, wie wir nach Hause fahren oder noch ein Stück haben. Findest du so einen Bademantel dann praktisch, weil der noch ein bisschen die restliche Nässe aufsaugt und dann noch wärmt? Oder findest du Quatsch?
Nee, also das ist ja im Endeffekt fast die gleiche Diskussion wie die Winter, also die Mäntel im Winter.
Ja.
Also wir haben auch einen Bademantel. Ob man das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Also in einer physiotherapeutischen Praxis, wo man eben wirklich Unterwasserlaufbandtherapien macht, da braucht man das definitiv, weil das macht man ja zum Beispiel auch im Winter. Und da hat der Hund ja auch gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt irgendwie selbst abzutrocknen. Wenn ich jetzt irgendwie am Hundesee, wo der Hund sich in der Regel, die schütteln sich, die wälzen sich danach ja in der Regel, ne? Ja, sollte ich jetzt wirklich direkt unmittelbar vom See quasi ins Auto und der Hund ist noch nass, dann ist es wahrscheinlich schon eine nette Sache, dem Hund wirklich den Bademantel anzuziehen, um ihn auch einfach vor der Klimaanlage da in dem Fall zu schützen, ne?
Ja. Ja, und
Ja, ich.
wahrscheinlich zieht es ja dann doch nochmal nach, oder es kühlt wahrscheinlich doch nochmal nach. Gerade ist es ja auch mehr oder weniger eine Art Cooldown, wenn der Hund dann nur noch liegt und sich nicht mehr bewegt und nicht mehr den Körper durch die eigene Muskulatur wärmen kann. Ich habe tatsächlich auch noch keinen, aber ich habe es mir schon 10-mal überlegt. Vielleicht hole ich mir für den nächsten Frühjahr dann doch nochmal einen, weil es ja doch irgendwie auch ganz praktisch ist, wenn man auch zu Hause dann ist und nicht die ganze Zeit dem Hund hinterherrennen muss, weil der überall nass ist.
Ich finde ihn tatsächlich auch, wo ich ihn eigentlich am häufigsten verwende, ist gar nicht mal in dieser Situation mit, wir waren am Hundesee und wir waren schwimmen, weil dann eigentlich ist es ja dann theoretisch draußen warm und der trocknet relativ gut, der Hund. Ich nutze ihn tatsächlich eher so im Herbst, Winter, Schmuddelwetter, wenn wir Gassi waren und mein Hund ungefähr so dreckig ist, dass ich keine Lust habe, dass mein Hund so dreckig in der Wohnung rumrennt und ich ihn dann tatsächlich oder sie dann bade.
Das ist natürlich mit Langhaarhunden noch mal ein anderes Problem. Das habe ich nicht.
Ja, genau. Und bei einem Border Collie, wenn es dann irgendwie geregnet hat oder der Hund meinte, er muss sich in irgendeine Kuhgülle wälzen oder so, das kommt ja auch mal
Ja.
ganz gerne vor. Dann wird der Hund bei mir gebadet und da bin ich streng. Also die wird dann auch nicht immer mit Shampoo gebadet, weil das ist ja dann, ne, aber die wird zumindest abgebraust und dann ist der Hund nass und dann hat sie ja in der Wohnung jetzt, sage ich mal, nicht so die Möglichkeiten, sich unbedingt selbst abzutrocknen. Und da bekommt sie zum Beispiel von mir den Bademantel angezogen.
Guter Tipp, wir wollten nämlich nochmal nach Holland. Vielleicht besorge ich mir vorher nochmal einen Bademantel, weil am Strand bei dem Schmuddelherbstwetter ist das vielleicht gar keine blöde Idee. Ich werde es mir auf jeden Fall merken. Vielen Dank, Steffi, für die mega coole Aufzeichnung hier. Ich glaube, wir haben schon sehr viele Punkte besprochen. Wir haben uns noch mehr aufgeschrieben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt einfach auf jeden Fall Bescheid, gebt uns gerne mal eine Rückmeldung. Dann können wir vielleicht noch mal ganz viel zu dem Thema Hundesport machen. Das würde mich nämlich noch super viel interessieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen zu. Wann, wie, was und warum und weshalb überhaupt? Ich glaube, da kann die Steffi noch mal einiges beantworten. Und deswegen würde ich das jetzt hier an der Stelle lieber mal abbrechen und dann nochmal ein ganz großes Thema in einem neuen Podcast vielleicht nochmal ansprechen, wenn das so für dich okay ist. Ja, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Nein, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich hier Gast sein möchte in deinem Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe ähnlich wie du, dass es den Menschen draußen gefällt und jederzeit gerne wieder eine neue Folge.
Ja, vielen lieben Dank. Also mir war es eine große Freude, dass du heute dabei warst. Ich fand es sehr interessant und wir sehen und hören uns auf jeden Fall nochmal. Einen wunderschönen Tag dir.
Danke, dir auch.
Ciao. Das war die zweite Folge mit der lieben Steffi, eine Physiotherapeutin für Hunde. Ich hoffe, ihr habt es genauso spannend gefunden wie auch ich. Hattet genauso viel Spaß dabei und konntet vielleicht auch wertvolle Tipps und Tricks für euch mitnehmen. Ich fand es super und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Dort habe ich eine Folge mit dem lieben Toni aufgenommen. Er ist Hundetrainer aus Wien und wir unterhalten uns über das Thema Junghunde. Auch ein sehr interessantes Thema, wo es, glaube ich, sehr viele Fragen und sehr viele Aspekte dazu gibt und wir versuchen ein bisschen damit aufzuräumen. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, jeden Sonntag hier bei meinem Podcast. Bis ganz bald. Tschüss!